Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bzw. einem neuen Video beim Apologetik-Projekt. Heute sitze ich wieder hier mit Professor Dr. Barbara Drossel von der TU Darmstadt. Hallo Barbara, schön, dass ich in deinem Büro sitzen darf.
Ja, schön, dass ihr da seid.
Ja, wir haben uns unterhalten in dem letzten Video, in der letzten Podcast-Folge über Schöpfung und Evolution. Du bist der Überzeugung, dass sich beides zusammendenken lässt und siehst da keinen Gegensatz. Hast auch schon erklärt, was da so deine Grundannahmen sind, wenn du an die biblischen Schöpfungstexte herangehst und warum sich das aus deiner Sicht nicht widerspricht. Jetzt ist es so, dass es vielfältige Einwände gibt, die aus verschiedenen Richtungen, oft eben auch von Christen, gegen die Vorstellung einer theistischen Evolution richten. Und ein paar dieser Einwände möchte ich mal mit dir heute durchgehen. Und da werden wir heute sicher alle Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Nein, also das ist ja nicht so, das wäre ein geschlossenes Weltbild, das wir, glaube ich, beide nicht vertreten.
Nee, ich habe auch nicht alle Antworten.
Genau, aber so ein paar der Fragen wollen wir mal durchgehen. Ja, also wir wollen ja auch am Ende nicht vermitteln, dass Glaube so ein Baukastenset ist, wo man dann seine Teilchen alle zusammenbaut und alles immer super überblickt. Also Videos wie dieses hier sind wichtig, um manche Missverständnisse zu klären, aber gleichzeitig ist auch wichtig zu vermitteln, manche Themen, manche Fragen bleiben offen. Aber ich will dir mal ein paar Sätze vorlesen, die ich häufig so höre oder lese bei uns im Kommentarbereich, die viele Christen äußern, und bitte dich drum, die einfach mal kurz zu kommentieren. Okay, folgender Satz. Wenn man schon den ersten Seiten der Bibel nicht trauen kann, wie soll man denn dann dem Rest trauen können? Also wenn schon das nicht stimmt mit den 6 Tagen in Genesis 1, wie soll man dann irgendwo anders in der Bibel wissen, was gemeint ist?
Wie kann sich jemand so sicher sein, dass er die Bibel jetzt genau richtig versteht? Und ich möchte so einen Frager wirklich ermutigen, weiterzulesen in der Bibel. Denn dann legt die Schrift selber aus. Also ich war total erstaunt, als ich im Buch Hiob den Vers gelesen habe, wo Hiob zu Gott sagt, du hast mich mit deiner Hand aus Lehm gemacht. Oft denkt man ja, Gott hat Adam mit der Hand aus Lehm oder aus Erde gemacht und die anderen Menschen kamen dann durch natürliche Geburt auf die Welt. Und dann sagt Hiob auch, du hast mich mit deiner Hand gemacht. Daraus habe ich dann gefolgert, das war damals das allgemeine Bild dafür, dass Gott mich gemacht hat. Auch David sagt ja im Psalm 139, du hast mich im Leib meiner Mutter gebildet. Oder dann denkt man zuerst, die Schöpfungstage sind wörtliche 24-Stunden-Tage. Dann liest man im 2. Kapitel, an dem Tag, selbe hebräische Wort Yom, als Gott Himmel und Erde schuf. Und dann wird da genau eingeblendet, eine Stelle, wo es schon Land gibt. Und dann wird der Garten gemacht und so weiter. Das heißt, da werden die ersten 3 Tage zumindest als einen Tag bezeichnet. Oder lesen wir im Hebräerbrief, da sagt Gott, ihr sollt nicht zu meiner Ruhe kommen, wenn ihr mir nicht gehorcht. Ruht Gott immer noch? Ist der 7. Tag immer noch am Laufen? So hat es ja der Kirchenvater Augustinus gesehen tatsächlich. Mhm. Und so sehen wir, dass die Schrift sich selber hinterfragt. Oder nicht hinterfragt, sondern unsere vielleicht erste naive, vom modernen Denken geprägte Auslegung hinterfragt.
Mhm. Weil das ist, glaube ich, da auch der Punkt, dass da regelrecht vorausgesetzt wird, das ist jetzt die natürliche Lesart, ja, das ist die richtige bibeltreue Auslegung. Und je mehr man von der abweicht, umso weiter weicht man und wässert man das auf, was der Text eigentlich sagen will. Aber dein Anliegen ist ja nicht zu sagen, wir sollten den Text nicht ernst nehmen, sondern wir sollten ihn ernst nehmen. Und wenn wir das tun, dann kommen wir eben dazu, das nicht zu verstehen als eine 6 Tage, 24 Stunden Schöpfung.
Und ich möchte wirklich alle Zuhörer ermutigen, lest die Bibel von vorn bis hinten durch, immer wieder. Und denkt drüber nach, wie das zu gewissen eurer vorgefassten Bibelauslegungen passt. Also ich musste mich da schon öfter korrigieren durchs Lesen der Schrift tatsächlich.
Ich lese dir mal noch 2 weitere Sätze vor. Einer wäre, ich glaube, dass Gott so mächtig ist, dass er die Welt auch in 6 Tagen schaffen kann. Also was da so ein bisschen rüberkommt, ist die Annahme, dass es ein kleineres Gottesbild ist, das theistische Evolutionisten haben, dass eben man nicht glaubt, dass Gott die Welt auch einfach so oder in 6 Tagen schaffen kann.
Also ich glaube auch, dass Gott die Welt in 6 Tagen schaffen kann. Nur dann hätte er uns auch nicht die Spuren in die Erde legen dürfen, die für eine alte Erde sprechen.
Ja, genau, das wäre echt die Frage dann eher.
Die Frage ist, hat er es getan oder nicht? Nichts kann er es oder kann er es nicht.
Ja, Gott kann ja auch das Ganze in einer Millisekunde machen.
Ja.
So könnte man ja auch sagen, also ich glaube an einen Gott, der so mächtig ist, dass er mit dem Hauch seines Atems kurz macht, der braucht da nicht 6 Tage für. Also ich finde, das ist auch ein Stück weit für mich ein Strohmann-Argument, weil ich habe noch nie jemanden argumentieren hören, der eine theistische Evolution vertritt, dass er das nicht glaubt, dass Gott das könnte. Also ja. Das ist eine Position, die es quasi nicht gibt, aber trotzdem hört man immer wieder dieses Argument. Oder folgender Satz, die Evolution ist ja auch nur eine Theorie. Und Theorie im Sinne von ist nicht bewiesen und nur eine Theorie.
Das ist ja auch das umgangssprachliche Konzept von Theorie. Ich habe da so eine Theorie, wer das getan haben könnte. In der Wissenschaft ist eine Theorie was ganz anderes. Das ist tatsächlich ein Lehrgebäude, ein Gedankengebäude, was viele verschiedene unabhängige Beobachtungen und Sachverhalte unter einem Dach zusammenfasst und auf gemeinsame Prinzipien zurückführt. Ich bin tatsächlich Professorin für theoretische Physik, für die großen Theorien der Physik. Ich lehre Quantentheorie, ich lehre die Theorie der klassischen Mechanik, also von Newton. Ich lehre die Theorie der Elektrodynamik. Das sind alles große Gebäude, wo ganz vieles unabhängig beobachtete Sachverhalte gemeinsam erklärt werden. Und so ist auch das Konzept der Theorie der Evolution gemeint. Es ist ein großes Dach, ein Konzept, was ganz, ganz viele Beobachtungen erklären kann, für die wir sonst keine Erklärungen hätten. Abfolge der Fossilien, gemeinsamer Knochenbau von ganz verschiedenen Tieren, die Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten in unserem Erbgut. Auch die Gene, die gar nicht funktionsfähig sind bei uns, weil sie eine Mutation haben, die aber bei Vorfahren funktioniert haben. Und ganz viele Dinge. Und die Evolution, oder jede Theorie macht Vorhersagen darüber, welche Arten von Beobachtungen man erwarten kann und welche nicht.
Okay, jetzt ist ein Argument zu sagen, es ist die Theorie, die vorliegenden Daten am besten erklären kann. Aber jetzt würden zum Beispiel Intelligent Design Vertreter einwenden, dass es auch manches in der Schöpfung gibt, das so, ja, wie sagt man, irreducible complexity.
Irreduzible Komplexität, sagt man im Deutschen.
Wenn man immer im Englischen unterwegs ist, dann
fühlt
man sich komisch, es auf Deutsch zu sagen. Aber genau, dass manche Dinge so komplex geschaffen sind, dass sie nicht evolutiv entstanden sein können. Also zum Beispiel das Auge oder die Blutgerinnung wären da so Beispiele, die genannt werden. Wie beurteilst du denn dieses Argument?
Das sollten wirklich immer wieder uns erstmal in jedem Gespräch einigen, was verstehen wir unter Evolution? Und wenn Evolution einfach nur gemeinsamer Stammbaum bedeutet, dann legen wir uns noch nicht fest auf die Mechanismen, wie die Veränderung passiert. Ich habe es im ersten Video auch gesagt, ich glaube nicht, dass das ganz sturer, blinder Zufall war. Ich glaube, da steckt unglaublich viel Intelligenz drin. Wenn man argumentiert, gewisse Dinge sind zu komplex, als dass sie durch einen Prozess entstanden sein können. Unser Auge ist auch durch einen Prozess entstanden, zumindest Embryonalentwicklung. Das heißt, ein Prozess kann ein Auge hervorbringen. Wir sehen auch, gerade was das Auge betrifft, bei ganz verschiedenen Organismen ganz verschiedene Stufen von Augen, vom lichtsensitiven Fleck bis hin zum vollen Kameraauge und ganz viele Zwischenstufen. Also im Sinne von nicht das superkomplexe Auge, wie wir es haben, und nicht der einfache lichtsensitive Fleck. Man kann sich schon vorstellen, wie in kleineren Schritten Auge tatsächlich über die Zeit sich entwickelt haben könnte. Ich scheue mich aber grundsätzlich vor dieser Art von Argument, weil es scheint mir so ein Lückenbüßer-Argument zu sein. Man sagt, guck mal, das kann ich wissenschaftlich nicht erklären, also muss Gott es gemacht haben. Und diese Argumente beziehen sich immer irgendwie auf Wahrscheinlichkeitsüberlegungen. Und wenn ich eine Wahrscheinlichkeitsüberlegung anstelle und ausrechne, wie unwahrscheinlich das ist, dass es durch Evolution passiert, dann setze ich voraus, also angenommen, es sei so und so entstanden. Was ist die Wahrscheinlichkeit für jeden dieser Schritte? Und dann kommt raus, das ist völlig unmöglich. Dann sage ich auch oft, oder würde ich sagen, ich stimme dir zu, ich glaube auch nicht, dass es so entstanden ist.
Ich meine, was oft Leuten so im Kopf schwebt, ist entweder quasi die de novo Schöpfung aus dem Nichts,
ja,
versus eine naturalistische Evolution. Aber was du jetzt vertrittst, wenn ich dich richtig verstehe, ist, dass es da schon eine gewisse Zielrichtung, eine Teleologie in evolutionären Prozessen auch durchaus geben könnte,
ja,
worin man, da bist du jetzt vorsichtig, jetzt zu sagen, das ist Gott, aber worin man eben auch ein gewisses schöpferisches Wirken sehen kann.
Also es ist so viel, der Prozess ist so ausgeklügelt und die Fähigkeit des Lebens, sich anzupassen und zu verändern. Und Leben ist zielgerichtet. Jedes Lebewesen ist zielgerichtet. Es sucht Nahrung, es will sich fortpflanzen. Zielgerichtigkeit. Gerichtetheit ist drin in der Schöpfung, jawohl.
Jetzt sagen ja viele, wenn wir uns die Fossilfunde angucken, dann fällt auf, dass da häufig die Zwischenformen fehlen. Oder auch jetzt in der Gegenwart. Warum finden wir denn nicht heute die Zwischenformen zwischen Affe und Mensch, beziehungsweise wird ja gesagt, eben der Mensch und der Affe haben einen gemeinsamen Vorfahren, aber da müsste es ja alle möglichen anderen Formen in between, mittendrin so gegeben haben. Wo sind die denn? Also der Fossilbericht, aber eben die Fossilfunde, aber eben auch die Gegenwart werden so als Einwände gegen die Evolution vorgebracht.
Ich habe das früher auch öfter gehört. Und als ich dann vor 30 Jahren anfing, mich genauer mit Evolution zu befassen, war ich bass erstaunt, wie viel Zwischenformen es gibt. Also es stimmt einfach nicht, dass es die Zwischenformen nicht gibt. Zum Beispiel, es gibt Wale mit Beinen. Und die Theorie ist ja, dass Landlebewesen wieder ins Wasser gegangen sind, Landsäugetiere. Und wir haben eine ganze Menge von diesen Zwischenformen tatsächlich. Ich glaube, bei der Sequenz zum Wassersäugetier haben wir tatsächlich sehr, sehr gute fossile Kette von verschiedenen Stadien. Oder es gibt Mischformen oder Zwischenformen zwischen Reptilien und Vögeln. Also Archaeopteryx war ja so eine Entdeckung, der hat Eigenschaften, also der hat konnte fliegen, aber er hatte noch massive Knochen, er hatte Zähne, was ja Vögel nicht haben. Oder zwischen Fischen und Landlebewesen. Ich habe vergessen, wie das Viech heißt, aber das war erst vor den letzten 10, 15 Jahren, dass man das Wesen, so ein fossiles Wesen gefunden hat, was, ich glaube, es hatte schon Ellbogen, aber es hat noch viele Fischmerkmale gehabt. Oder, ich habe mir ein Stichwort aufgeschrieben, Reptilien-Säugetiere. Da ist ja so ein Schritt, dass ich glaube, so zwei Kieferknochen vom Reptil dann zu welchen von unseren Ohrknochen wurden. Und man hat vor einigen Jahren auch ein Fossil gefunden, wo noch einer dieser Ohrknochen mit dem Kiefer verbunden war. Und was auch interessant ist, nicht nur man findet Zwischenformen, die es geben müsste, wenn die Idee der gemeinsamen Abstammung stimmt, sondern man findet auch solche Zwischenformen nicht, die es nicht geben dürfte. Und man findet die genannten Zwischenformen in den geologischen Schichten, wo sie sein müssten. Und was Mensch und Affe betrifft, also die ganzen Hominiden, das sind ja in gewissem Sinne noch nicht der volle Homo sapiens. Das ist schon sowas von, also dieser ganze Baum, da haben wir hier unsere affenmäßige Vorfahren und dann dieser ganze Baum mit Wesen, die auch schon einige Homo-Eigenschaften hatten.
Gibt es sonst noch naturwissenschaftliche Einwände, die du in Dialogen, Diskussionen oder Publikationen von junge oder alte Erde-Kreationisten gehört hast? Und was wäre deine Antwort auf sie?
Ich glaube, der Einwand, den ich am häufigsten höre, ist, das kann ja nicht funktionieren, das ist zu unwahrscheinlich. Und dann sage ich auch, wenn man sagt, es ist einfach nur blinde Mutation in Form von Kopierfehler plus Selektion. Das funktioniert auch meines Erachtens nicht. Aber ich habe es ja im ersten Video auch gesagt, das Leben hat so viele Fähigkeiten, sich selbst zu verändern und anzupassen, die Umwelt zu gestalten. Da ist viel mehr passiert als dieser naive Prozess. Und ich bin der Meinung, die Evolutionstheorie wird sich in den nächsten 20, 30 Jahren nochmal deutlich ändern. Es gibt da wirklich Ansätze. Es gibt die Stimmen, die sagen, wir müssen wirklich eine Art Paradigmenwechsel machen und Evolution anders sehen. Aber wissenschaftlich anders sehen.
Inwiefern? Also in Bezug auf gerade eine mögliche Teleologie hinter evolutionären Prozessen, also eine Zielrichtung?
Nur, dass natürliche Selektion nicht die haupttreibende Kraft ist. Weil natürliche Selektion kann nur zwischen vorhandenem auswählen. Aber die Frage ist, wo kommen diese ganzen Varianten her? Und ich habe gerade die letzten Tage tatsächlich einen total interessanten Artikel gelesen, wo jemand sagt, statt diesen Blick der modernen Synthese zu haben, das ist diese Theorie, dass Mutation plus natürliche Auslese so die Hauptfaktoren sind. Stattdessen kann man auch, jetzt kann ich das nur auf Englisch sagen, Lebewesen sind auch Agents, also handelnde Wesen. Und dieses Bild, diese Perspektive gibt wieder ganz neue Einsichten und auch tiefere Einsichten und lässt einen Dinge verstehen, die man sonst nicht versteht mit diesem Bild der Selektion. Da sind ja die Lebewesen nur ganz passiv, die werden ausgefiltert. Aber das Lebewesen ihre Umwelt aktiv gestalten und selber sich die Umwelt suchen, wo sie hinpassen und dass sie sich selber verändern. Phänotypische Plastizität habe ich vorhin genannt. Ich denke, da passiert ganz viel noch in den nächsten Jahren in der Forschung.
Wir können jetzt noch ganz lange über die naturwissenschaftliche Komponente sprechen. Ich möchte aber mal ein bisschen rüberschwenken zur biblisch-theologischen. Jetzt hast du gesagt, du bist vor allem erstmal Naturwissenschaftlerin, aber hast dich ja trotzdem auch viel auseinandergesetzt in dem Zusammenhang mit dem, was alte Neutestamentler so sagen und schreiben zu dem ganzen Themenkomplex Schöpfung, Evolution. Und ein wichtiges Thema in dem Ganzen, wo ich dich mal gerne zu befragen möchte, wäre der Sündenfall. Also im Christentum geht man klassischerweise von einer Heilsgeschichte aus, dass es eine sehr gute Schöpfung am Anfang gab und dann kam der Sündenfall und da markiert dann dieser Sündenfall so ein Vorher-Nachher. Die Welt vor dem Sündenfall, die Welt seit dem Sündenfall. Jetzt ist das etwas, wo viele Leute vorbringen, sagen, okay, alles klar, man kann jetzt vielleicht in gewisser Weise die Genesis-Texte anders lesen, aber wie wirkt sich das dann aus auf das Verständnis der Heilsgeschichte? Also was war denn dann dieses Vorher? Was war denn dann diese gute Schöpfung, diese sehr gute Schöpfung, wenn im Grunde doch alles immer in diesen evolutionären Prozessen gelaufen ist? Also was hat sich verändert?
Ich glaube, da werden jetzt ganz viele Themen angesprochen. Das eine ist Tod schon in der Tierwelt vor dem Menschen, ganz speziell der menschliche Fall, die Sündhaftigkeit des Menschen und dann Gottes Heilsplan, Erlösung durch Jesus. Ich habe längst nicht alle fertigen Antworten. Ich komme auch immer wieder zu diesen Fragen. Ich möchte aber mal ein paar Puzzlesteinchen nennen. Ich denke, das Erste, was ganz wichtig ist, ist, egal, was wir genau sagen, wie Leid und Tod in die Welt kamen, Gott ist dafür verantwortlich. Wenn wir nicht ein dualistisches Weltbild wollen, wo der Teufel genauso mächtig ist wie Gott, das Gegenspieler, dann müssen wir sagen, und die Bibel sagt, dass Gott ist für alles zuständig und verantwortlich. Er hat das zumindest mit eingeplant zugelassen. Auch in dem Verständnis von dem, dass es keinen Tod vor Adam gab. Gott hat trotzdem schon gesehen, was passiert und das zugelassen, das ganze Leid.
Vielleicht da eingehakt, weil da kommt ja dann häufig auch die Theorie eines Falls der Engel vor, also sozusagen ein Sündenfall vor dem Sündenfall. Du hast es auch in dem Diskussionsband mit aufgelistet. C.S. Lewis hat das ja unter anderem so vertreten, dass sozusagen in der Engelswelt eine Rebellion gegen Gott stattgefunden hat und diese von Gott abgewendeten geistlichen Mächte haben dann auf die evolutionären Prozesse mehr oder weniger eingewirkt. Wäre das dann in dem, was du jetzt als ein wichtiges Puzzlestein beschrieben hast, mit dieser Fall der Engelsicht noch gegeben oder wäre das da in Frage gestellt?
Also die Sicht gibt es. Ich teile sie, glaube ich, nicht, auch wenn ich sehe, dass sie vieles für sich hat. Und Augustinus hat jetzt auch vertreten. Das ist der Fall Satans, der ja in der Bibel nicht wirklich richtig gelehrt wird, aber angedeutet, man kann Stellen so verstehen, dass der Fall Satans vor der Erschaffung der Welt schon stattgefunden hat. Nur dann sagt man wieder, Satan hat bei der Schöpfung mitgemischt. Die Frage ist, hat Gott den Löwen geschaffen, der wirklich zum Jagen, zum Fressen geschaffen ist, oder hat er ihn nicht geschaffen? Ist das ein verpfuschtes Wesen? Und der Löwe ist so wunderbar. Ich komme nicht dran vorbei zu sagen, Gott hat das geschaffen und erstmal für diese Zeit auch so gewollt. Aus Gründen, die wir vielleicht nie ganz durchdringen können. Und ich muss da wirklich auch ans Buch Hiob denken, wo Gott dem Hiob sagt, verstehst du, wovon du redest? Ich bin der allmächtige Schöpfer, du verstehst nichts von meiner Schöpfung. Meine Gedanken sind so viel höher als deine. Und ich denke, so diese Bescheidenheit, dass wir Gott nicht in allem verstehen, die wird mir da auch immer wichtiger. Ich liebe den Psalm 104, der lobt unsere jetzige Natur als Gottes Schöpfung. Mhm. Da steht ja auch, die Löwen brüllen nach Raub und fordern ihre Speise von Gott. Gott ist der, der die Löwen ernährt. Das sagt Gott im Buch Hiob auch. Es heißt ja im Schöpfungsbericht, sowohl in Bezug auf die Tiere als auch auf die Menschen, sie sind aus Erde gemacht. Und das wurde auch im Judentum schon immer so verstanden. Sie wurden aus vergänglichem Material gemacht. Hm. Und wenn ich jetzt als Physikerin ins Universum schaue, wir haben Werden und Vergehen von Anfang des Universums. Sterne, Galaxien, Planeten entstehen und vergehen. Alles entsteht und vergeht. Also für mich ist das so tief drin im Gewebe der Schöpfung tatsächlich. Mir scheint, dass Gott es wirklich für diese Weltzeit verordnet hat. Klar, es wird die Erneuerung der Schöpfung kommen, wo alles unvergänglich sein wird. Diese Prophezeiungen gibt es ja. Aber für jetzt ist das drin. Und es gibt so im Prinzip drei Kategorien von Antworten, warum Gott das zugelassen hat, Leid und Tod. Man kann entweder sagen, Gott benutzt das direkt für seine Zwecke. Das sehen wir ja auch zum Teil im Neuen Testament, dass Leiden dazu dienen, dass wir Geduld lernen und Glauben und Hoffnung. Dann gibt es die Auffassung, dass Leid Nebeneffekt von etwas Gutem ist. Denn wenn Gott eine Welt schafft, die nach Gesetzen funktioniert, dann ist da auch mit drin, dass zum Beispiel Erdbeben passieren. Also dieselben Mechanismen, die dafür sorgen, dass wir Gebirge haben, Erosion, fruchtbare Erde, es sorgt auch dafür, dass wir Erdbeben und Vulkanausbrüche haben. Nebeneffekt von dem Guten, was eigentlich gewollt ist. Und das Dritte ist, was jetzt zur Geschichte mit dem Fall Satans passt, Leid ist etwas Feindliches, eine Gegenmacht zu Gott. Das wäre die dritte Position. Und ich denke, es gibt Aspekte von allen dreien. Also ich möchte mich da nicht festlegen. Ich lebe da auch mit offenen Fragen. Also das waren jetzt wirklich so Puzzlesteinchen, wobei wir noch gar nicht speziell die Geschichte vom Sündenfall angesprochen haben.
Aber ich meine, gut, um jetzt über ein Vorher-Nachher zu sprechen, was war anders nach dem Sündenfall als vorher, ist ja trotzdem, was du schon mal angeführt hast, mit dem Verständnis von dem, was ist denn diese sehr gute Schöpfung? Ja. Das ist ja ein gewichtiger Punkt, weil, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, würdest du sagen, wenn jetzt in Genesis 1 die Schöpfung als gut und sogar sehr gut bezeichnet wird, dann schließt das Raubtiere mit ein.
Würde ich sagen, wenn ich Psalm 104 lese. Weil ich kann nicht sagen, der Teufel hat beim Löwen mitgemischt. Das widerstrebt mir auch.
Ja, weil das ist ja so eine Sicht, wie sie dann häufig präsentiert wird, ist mit dem Sündenfall, weil der Mensch in einer priesterlichen Rolle war, wurde die ganze Schöpfung mit hineingenommen und dadurch wurden dann Tiere zu Raubtieren und so weiter. Und die Frage wäre aber, ist das biologisch sinnvoll, das so zu sehen, und ist es auch theologisch sinnvoll, das so zu sehen?
Ich muss schon sagen, für mich ist das einfach ausgeschlossen, weil wir die fossilen geologischen Erdschichten haben. Das sehen wir, dass es schon lange vor Menschen Tod gab. Wir sehen auch Dinosaurier tatsächlich mit Krebs. Es gab auch Krankheiten vorher. Wir haben auch fossile Funde, wo tatsächlich der Räuber gerade die Beute im Schnabel hat oder im Inneren. Also es ist für mich einfach so unbestreitbar, wenn ich nicht meine Augen verschließen soll vor dem, was ich sehe, dass es klar ist, dass es das schon vor Menschen gab.
Aber gut, müssen wir jetzt die Augen vielleicht verschließen vor dem, was wir in der Bibel lesen? Nee. Denn die Bibel sagt zum Beispiel bei Paulus später im Römerbrief, ja, dass durch die Sünde der Tod kam. Auch in Genesis 3 dann eben Adam und Eva nehmen die Frucht, ja, und auf die Stimme der Schlange, wenden sich von Gott ab oder rebellieren gegen, ja, ihn. Und dann als Folge kommt eben der Tod. So, und jetzt würden viele das so lesen, dass der physische Tod dann eben die Strafe war für dieses Rebellieren gegen Gott. Paulus greift es dann später nochmal auf. Und so sehen viele das als eine klare Sache, dass es vorher eben keinen physischen Tod, aber eben halt auch keine Krankheit und kein Leid gegeben haben kann. Zumal ja eben Genesis 1 die Welt als sehr gut beschreibt. Wie ordnest du das Ganze dann ein in das Gesamtbild?
Also die Bibel sagt an keiner Stelle, dass durch den Fall des Menschen die Tiere sterblich wurden. Das extrapoliert man oder legt man hinein, weil man sich nicht vorstellen kann, dass die Schöpfung mit Tod gut ist. Bei John Walton habe ich gelesen, und das finde ich super hilfreich, dass auch das Land Kanaan, das verheißene Land für das Volk Israel, als gut oder sehr gut bezeichnet wird. Das war aber damals ein Land, wo noch Feinde gelebt haben, wo es wilde Tiere gab. Das wird als ein sehr gutes Land für das Volk Israel bezeichnet, das verheißene Land. Das heißt, unser Verständnis von sehr gut ist vielleicht nicht das, was die Bibel selber meint. Und gut, ich habe jetzt gesagt, zu den Tieren kam der Tod nicht durch den Fall des Menschen. Spannende Frage ist, kam es zu den Menschen? Also wenn es vor Adam schon längst andere Menschen gab, dann sind die gestorben. Wir haben die Fossilien von Menschen vor 100.000 Jahren. Adam, die ganze Geschichte von Adam, Eva, Kain und Abel spielt in der Steinzeit, wo man schon Ackerbau und Tierzucht hat. Das heißt, da gab es schon viele zigtausende von Jahren Vorgeschichte. Es gibt die Auffassung, dass Adam und Eva zwei spezielle herausgerufene Menschen waren, die zur Gemeinschaft mit Gott berufen wurden, als König, Königin oder als Priester. Das vertritt ja John Walton, diese Auffassung. Das passt sehr gut dazu, dass Gottes Heilsgeschichte immer so verläuft, dass Gott Menschen herausruft. Dann kommt ja der Abraham, dann das ganze Volk Israel und später dann die Jesus nachfolgen, auch wieder als die Erstlinge, der erste Früchte, erste Ernte, von der Herr Paulus auch spricht. Da ist was dran. Und Walton sagt ja auch, Adam und Eva in dem Garten hätten nicht sterben müssen, weil ja da der Baum des Lebens war mit der Frucht, von der sie essen konnten. Aber sie waren sterblich, sonst wäre der Baum des Lebens gar nicht nötig gewesen. Das finde ich eine Auslegung, die bestimmt vielen Leuten hilft. Ich bin mir nicht sicher, dass ich diese Auslegung teile. Ich finde es auch plausibel, wenn man sagt, diese Geschichte bezieht sich nicht genau auf zwei Menschen, weil Adam und Chava bedeuten Mensch und Leben. Das sind so ganz generische Begriffe. Das klingt eher so, als seien das Typologien, als würden die stehen für jeden von uns. Und jeder von uns hat ja auch den Sündenfall ein Stück weit erlebt, dass er sich von Gott abwendet, ihm nicht gehorcht, Erlösung braucht, von Gott entfernt lebt. Und ja, was ich jetzt ganz vergessen habe zu sagen, Gott sagt ja zu Adam, an dem Tag, an dem du von der Frucht isst, musst du sterben. Er ist nicht an dem Tag gestorben. Und viele legen das ja auch aus als geistlichen Tod, als Trennung von Gott. Und gerade wenn du den Römerbrief erwähnst, ich glaube durchweg im Römerbrief, wenn Paulus vom Tod spricht oder fast immer, meint er den Tod als Trennung von Gott. Also Römer 8, da steht doch, wenn Gottes Geist in uns ist, ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, aber der Geist ist Leben. Oder Epheser 2, auch ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden. Aber in Christus seid ihr lebendig gemacht. Also Tod als Trennung von Gott wurde auch im Judentum zum Teil so verstanden. Philo, der große jüdische Philosoph, Zeitgenosse von Jesus, hat es so verstanden.
Also wenn ich dich richtig verstehe, so diesem Verständnis nach heißt das eben, Die sehr gute Welt, die Gott geschaffen hat, war nicht perfekt. Das wird die Welt erst sein in der Vollendung, wenn der neue Himmel, die neue Erde herabgekommen sind. Und was verloren gegangen ist, was dann den Unterschied markiert hat zu dem Vorher und Nachher, ist ein Beziehungsbruch, ein geistlicher Tod, der stattgefunden hat, während es den physischen Tod in diesem Verständnis so schon vorher gab.
Weißt du, was da interessant ist? Im Propheten Jesaja, wo vom neuen Himmel oder der neuen Erde die Rede ist, da steht, wer mit 100 Jahren stirbt, der ist jung gestorben. Das heißt, selbst da im alttestamentlichen Verständnis ist selbst der neue Himmel, der neue Erde, die perfekte Welt, noch eine, wo man alt und lebenssatt stirbt. So natürlich war das damals anscheinend. Hm. Das finde ich interessant, diese Stelle.
Aber um dann mal nochmal kritisch nachzufragen, ja, gerne. Weil Paulus, er bringt ja auch diese Typologie, wo zwischen Adam und Jesus diese Verbindung aufbringt. Denn wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt kam und der Tod zu allen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben und dann eben das mit Jesus in Verbindung bringt, durch den wir dann eben alle Zugang zum ewigen Leben haben. Das erfordert doch, so ist das Argument, dass Adam auch eine historische Person sein muss. Denn nur dann ergibt ja diese Brücke Sinn.
Mhm. Ja, das ist schon ein wichtiges Argument. Und ich glaube, für solche Leute ist auch die Auslegung von John Walton, der ja vom historischen Adam und historischer Eva spricht, sehr hilfreich. Mir selber ist mal aufgefallen, vom Sündenfall, Geschichte von Adam und Sündenfall, ist im ganzen Alten Testament nie wieder die Rede und im Neuen Testament auch fast nie. Wenn das so zentral wäre, dann würde es ja dauernd erwähnt werden. Im Alten Testament lesen wir, alle sind sie abgefallen, alle haben sie gesündigt, keiner, der Gutes tut. Wir lesen, dass Gott den Messias verheißt, dass Gott sein Volk erlösen wird. Es wird nie in Verbindung gebracht mit der Geschichte von Adam und dem Sündenfall. Und Paulus im Römerbrief, im Kapitel 5, bringt er die Stelle, die du zitierst. Aber er hat schon 4 Kapitel vorher ganz klar gemacht, wir sind alle sündig, wir sind alle erlösungsbedürftig, ohne auf Adam Bezug zu nehmen. Ich denke, dass wir erlösungsbedürftig sind, können wir sagen, auch ohne jetzt eine gewisse historische Auffassung darüber zu haben, wie jetzt genau die Sünde zu den Menschen kam.
Gut,
gerade noch zu dieser Römerstelle, was ich mich dann auch frage, oder John Walton fragt es ja dann auch, was will die Stelle sagen? Will Paulus hiermit lehren, dass durch einen Menschen die Sünde kam? Oder bezieht er sich auf was, was alle Menschen sowieso schon geglaubt haben, um klarzumachen, guckt mal, ihr glaubt ja schon, durch einen Menschen kann Sünde zu allen kommen. Wie viel mehr kann durch einen Menschen die Erlösung zu allen kommen? Hm. Ist die Frage, was will der Text wirklich sagen? Und was setzt er einfach voraus, weil alle das so verstanden?
Okay, ja, das ist nur seine
Punkt. Das ist auch ein wichtiger Punkt für mich tatsächlich.
Mhm. Wobei da, also wäre jetzt eben das ein Argument, das hat mir vor kurzem einer so hat er die Answers in Genesis Seite aufgerufen und das dann so zitiert, dass er gesagt hat, naja, damals haben das die Menschen so verstanden und deswegen, wenn Paulus dann eben sich auf Adam bezieht, dann meint er das deswegen auch so. Weil eben, also da mal kritisch nachgefragt, wenn wir jetzt in Teil 1 gesprochen haben über den altorientalischen Kontext und da davon ausgegangen sind, dass der biblische Autor das in diesem kulturellen Setting schreibt, ist es dann nicht die naheliegendere, plausiblere Annahme, dass Paulus auch von einem historischen Adam auch ausging?
Vermutlich. Wobei, man muss ja auch sagen, im jüdischen Verständnis gibt es doch diesen Spruch, Shiv'im Panim HaTorah, also die 70 Gesichter der Tora, weil es so viele Auslegungsmöglichkeiten gibt, so viele Facetten. Und was ich früher echt oft verwirrend fand, war, wenn ich Matthäus lese, Matthäus Evangelium, da wird ja immer wieder gesagt, das geschah, damit die Schrift erfüllt würde. Und dann wird ein alttestamentlicher Vers zitiert, den man nie und nimmer so verstehen würde in der ersten Auslegung. Hm. Oder Hebräerbrief, da werden auch Stellen aus dem Alten Testament zitiert, wo man erstmal stutzt und sagt, ups, hätte ich jetzt anders verstanden. Und ich denke, aber da muss man wieder die Experten fragen, dass man damals tatsächlich viel mehr Freiheit hatte, dass in so einem Vers so viele verschiedene Aspekte gesteckt haben. Und je nach Kontext hat man diese Auslegung gesehen, hat Gott einen auf die Art angesprochen und ein andermal auf eine andere Art. Wahrscheinlich war das gar nicht so starr fix, die eine offizielle Auslegung für jeden Vers.
Jetzt sagt Jesus aber zum Beispiel, dass am Anfang, von Anfang der Schöpfung an hat Gott Mann und Frau geschafft, Markus 10 oder Matthäus 19. Setzt es nicht auch da voraus, dass er das wörtlich verstanden hat? Also so würden jetzt viele argumentieren.
Von Anfang der Schöpfung, wo Zeit Menschen gibt, dann ist ja das Vers total stimmig. Ich meine, da legt man jetzt in die damalige Zeit eine Frage, die Leute sich damals nicht gestellt haben. Nämlich, ist zwischen der Schöpfung der Erde und der Schöpfung des Menschen vielleicht viel Zeit vergangen? Und was ich interessant finde, wenn man jetzt im Alten Testament die Messias-Prophetien anschaut, das, was wir heute als erstes und zweites Kommen von Jesus bezeichnen, wird da zusammengesehen. Warum nicht auch in der Rückschau dann Dinge zusammensehen, die man jetzt mit einer ganzen Naturwissenschaft im Hintergrund dann doch auf verschiedene Zeitpunkte aufteilen würde.
Mal zur Schaffung des Menschen gefragt. Wenn wir jetzt in Genesis 1,27 lesen, dass der Mensch im Bild Gottes geschaffen wurde, wie würde sich jetzt so eine Ebenbildlichkeit in einem theistisch-evolutionistischen Modell denken lassen? Denn ich weiß, da wenden jetzt viele ein, so, wenn der Mensch einfach nur ein weiterentwickeltes Tier ist, dann kann er nicht Ebenbild Gottes sein. Was wäre da dein Blick drauf?
Du hast jetzt ein Wort verwendet, nur. Oder oft verwendet man ja auch den Begriff nichts als. Das ist weltanschauliche Interpretation von der Wissenschaft. Reduktionistische Sicht. Nur weil Menschen tierische Vorfahren haben, muss nicht der Mensch im Wesentlichen ein Tier sein. Nur weil all unsere Gedanken von Gehirnprozessen begleitet sind und unsere Entscheidungen sind die nicht bestimmt durch die Gehirnprozesse. Das wäre wieder reduktionistische Interpretation. Also nur weil es tierische Vorfahren gibt oder nur weil wir mal eine einzige befruchtete Eizelle waren, heißt das nicht, dass wir nicht jetzt ein Gegenüber Gottes sind, was ein Stück weit seine Gedanken nachdenken darf, was in Beziehung zu ihm treten darf. Das ist ja eine Beschreibung unseres jetzigen Zustandes, unserer jetzigen Würde, die wir haben. Der Weg, wie wir da hingekommen sind, ist dann zweitrangig.
Ich würde gerne mal noch umschwenken zu dem ganzen Mechanismus der Evolution selbst. So viele sagen, dass eben das, wie die Evolution abläuft, ich meine, natürliche Selektion, häufig da eben als ein zentraler Mechanismus, aber auch so, dass da Leid und Tod zwangsläufig mit verbunden ist, das widerspricht dem, was die Bibel uns über Gottes Charakter verrät. Also ein guter Gott, ein liebender Gott kann doch nicht durch einen Prozess schaffen, in dem zig Menschen und Tiere leiden, sterben und damit eigentlich ist das nicht vereinbar. Und das Argument bringen sowohl Atheisten wie Richard Dawkins, der dann sagt, ja, wenn ich mir die Welt angucke, dann sieht sie genauso aus, wie ich das in der naturalistischen Weltsicht erwarten würde. Und eben auch Christen, die gegen die Evolution argumentieren, die sagen, ja nee, die kann nicht stimmen, weil das passt eben nicht mit dem zusammen, was wir in der Bibel über Gott lesen.
Also mir ist wirklich wichtig, was ich da vorhin auch schon gesagt habe. Egal, welche Vorstellung von Schöpfung wir haben, wir können Gott nicht von der Verantwortung für Leid und Tod befreien, wenn wir nicht ein dualistisches Weltbild wollen, wo Gott nicht der Schöpfer von allem ist. Und für mich sieht es wirklich so aus, dass Gott die Vergänglichkeit in die jetzige Schöpfung hineingelegt hat, tatsächlich. Ja, ich denke, wir leben da mit offenen Fragen, mit Dingen, die wir nicht verstehen, die im Buch Hiob ja auch sehr gut thematisiert werden. Da kriegen wir auch keine fertigen Antworten. Wir kriegen eher die Einladung, zu schweigen und zuzugeben, dass wir Gott nicht völlig verstehen können.
Okay, das heißt, deine Überzeugung, dass Gott gut ist, dass er ein Gott der Liebe ist, das würdest du jetzt an anderen Sachen festmachen als an den evolutionären Prozessen selbst? Da würdest du das jetzt, da wärst du zögerlicher drin, das jetzt davon ableiten zu können. Oder würdest sogar offen einräumen, da gibt es offene Fragen und du selber könntest jetzt nicht ganz einordnen, wie sich das verbinden
Ich
lässt.
habe ja diese drei Dinge genannt. Man kann Leid als direkt Mittel zum Zweck verstehen oder als Nebeneffekt von etwas anderem Guten oder als gottfeindlich. Und mir scheint das von allen dreien was stimmt. Weil es gibt Leid, das sagt man wirklich, Gott, warum lässt du das zu? Das ist so grausam. Schon in der Tierwelt und bei den Menschen erst recht. Auch wenn man sagt, das ist die Sünde des Menschen, aber Gott, warum machst du jetzt nicht Schluss mit der Aggression Putins oder der Grausamkeit des nordkoreanischen Regimes oder was weiß ich? Also Gott lässt wirklich ganz, ganz viel zu. Und ich denke, da ist wirklich eher das Wichtige, dass wir drauf schauen, dass damit nicht das letzte Wort gesagt ist. Und Gott hat Jesus in die Welt gesandt und sich in das Leid hineinbegeben. Das ist für mich ganz wichtig. Er steht nicht als distanzierter Beobachter daneben. Er gibt sich selber hinein und hat Teil am Leid und lässt sich grausam umbringen und erlöst uns dadurch. Und ein ganz wichtiger Vers für mich, Gott wird abwischen alle Tränen. Also ich denke, wenn wir nicht diese Hoffnung hätten auf eine neue Schöpfung, wo wirklich die Auflösung von all den Fragen kommt und die Fortsetzung und die Vollendung und ja, wirklich so ein gerechter Ausgleich, dass wir am Ende sagen, ja Gott, du machst es wirklich gut. Na, dann müssten wir wirklich sagen, macht keinen Sinn, wenn das alles wäre, was jetzt hier ist.
Und ich glaube, das macht dann auch den entscheidenden Unterschied, wie man auf das Ganze blickt und wie auch eben ein vielleicht atheistischer Naturalist, der anhand der evolutionären Prozesse dann zu dem Schluss kommt, dass es keinen Gott geben kann, vielleicht auch eine andere Perspektive einnehmen muss. Denn die christliche, die sieht eben über das hinaus, was wir rein vor uns sehen. Also für dich wäre jetzt so diese eschatologische Zukunftsperspektive ein wesentlicher Punkt, auch von dem her du Evolution deutest oder nicht deutest, aber einordnen kannst in ein größeres Gesamtbild.
Wo ich sage, ich habe Gründe zu sehen, dass das nicht alles ist und nicht das letzte Wort. Und ich würde auch sagen, wenn du hast jetzt bei deiner Beschreibung der Evolution mehr auf Leid und Kampf und Tod abgehoben. Man kann genauso abheben auf Kooperation und die wunderbare Vielfalt, wie alles sich ergänzt und zusammenpasst. Das ist ja diese Spannung und auch das Faszinierende. Wir haben klar diese schlimmen Dinge, das Leid. Wir haben diese faszinierenden, schönen Dinge, die es auch nicht gäbe, wenn es nicht Leid und Tod gäbe. Also so ein komplexes Ökosystem ist nur so komplex und vielfältig, weil es da auch die Räuber gibt, tatsächlich. Das ist wirklich, ja, eine Spannung, mit der wir alle leben.
Okay, Barbara, wir sind jetzt viele wichtige Themen durchgegangen. Natürlich, einige Fragen sind noch offen geblieben. Wir konnten jetzt auch nicht alles dran nehmen, was im Vorfeld uns die Zuschauer eingeschickt haben. Aber um es jetzt nochmal so ein bisschen zu bündeln. Also, was du sagst, ist, dass wir auf der einen Seite durchaus eine gewisse Teleologie, eine gewisse Zielrichtung in den evolutionären Prozessen sehen können, die auch auf gute Dinge hin ausgerichtet sind, zum Teil, die uns eben zeigen, da steckt ein schöpferisches Handeln dahinter. Gleichzeitig würdest du sagen, es gibt bestimmte Fragen, die auch für dich als Naturwissenschaftlerin da offen bleiben, wo du, wenn du jetzt nur alleine auf den wissenschaftlichen Befund gucken würdest, nicht ein vollständiges Bild hättest, aber gerade eben mit Blick auf die christliche Zukunftshoffnung, die du hast, die wir haben, du das in ein Gesamtbild auch einordnen kannst.
Ich denke, wir können auch noch mal die Brücke bilden zum Anfang vom ersten Video tatsächlich. Nämlich die Frage nach Gott, dem Schöpfer, und die Frage, wie es abgelaufen ist, sind Fragen auf verschiedenen Erklärungsebenen. Also ich bringe ungern diese Ebenen zu sehr
Zusammen,
miteinander
ne?
zusammen, weil dann versucht man wieder Gott in bestimmten Dingen in der Natur rauszulesen, in anderen Dingen nicht. Und Gott ist der Schöpfer und Urheber von allem. Und die Schöpfung ist wunderbar genug, dass ich denke, wir einen intuitiven Glauben daran schon haben.
bei allen offenen Fragen, ja, die sich daraus auch ergeben. Ja. Und vielleicht sogar sich in gewisser Hinsicht sogar intensivieren, eben wenn wir auf die TOCC-Frage blicken. Wobei manche Punkte, die sind, glaube ich, für jeden eigentlich identisch. Also muss ich vielleicht auch mal an der Stelle sagen, ich finde manche Einwände gegen die theistische Evolution, die vorgebracht werden, die sind in anderen Modellen mindestens genauso vorhanden, also in anderen christlichen Schöpfungsmodellen. Und das finde ich dann auch nicht immer ganz plausibel. Also zu sagen, weiß ich nicht, wenn jetzt meine Tochter durch einen Hai umkommt, weiß ich nicht, ob es mir so viel tröstlicher erscheint, jetzt zu sagen, der Hai, der wurde nach dem Sündenfall von Gott in ein Raubtier umgewandelt. Ob das jetzt für mich, weil ja dann irgendwo doch Adam dahinter steckt, aber Gott hat diesen Hai dann verwandelt, für mich jetzt als Mutter tröstlicher wäre, als damit irgendwo umgehen zu müssen, dass Gott evolutionäre Prozesse nutzt und auch eben Raubtiere geschaffen hat und sie als Teil seiner guten Schöpfung sieht. Also für jeden von uns ist das, glaube ich, schon eine gewisse emotionale Pille, die schwer zu schlucken ist. Bei allem Gleichzeitigem, wo wir auch eben Gottes großartiges Schöpfungshandeln in dem, gerade in den evolutionären Prozessen auch durchaus erkennen können.
Also die Pille wird ja auch den Lesern der Prophetenbücher zugemutet. Ist irgendein Unglück in der Stadt, das Gott nicht tut, steht im einen der Propheten. Gott als allmächtiger Schöpfer ist wirklich der Schöpfer von allem. Er ist zuständig für alles. Nichts liegt jenseits seiner Kontrolle. Egal, ob wir nun eine lange Geschichte des Lebens glauben oder eine kurze.
Ja, und vielleicht noch so ganz zum Schluss, weil vielleicht auch für manche noch einige offene Fragen da sind. Ich glaube, grundsätzlich ist wichtig, auch keines der verschiedenen Themen rund um Theologie, Apologetik als das eine Thema zu behandeln, mit dem jetzt alles steht und fällt. Also es gibt ja verschiedene Gründe, die du hast, an Gott zu glauben, sicherlich fernab jetzt von der ganzen Schöpfung-Evolutionsthematik. Und
ja, darüber haben wir gar nicht geredet.
Ja, über die wir jetzt heute gar nicht gesprochen haben. Ja. Und dann ist es so, dass jede Weltanschauung manche offenen Fragen hat. Und was sich vielleicht manche wünschen, ist, dass man jetzt kommt und sagt, schwarz-weiß, richtig-falsch, vor dem Sündenfall alles einfach und ohne physischen Tod und ohne Schmerz und dann können wir das verorten, vorher, nachher, dann hat das Ganze begonnen. Aber ich würde tatsächlich auch so weit gehen zu sagen, das wird weder dem biblischen Fund gerecht, noch dem naturwissenschaftlichen.
Also ich denke mir auch oft, es geht nicht darum, dass ich Gott im Griff habe und alle Antworten im Griff habe. Ich weiß, Gott hält mich und ich bin von ihm abhängig. Wieso soll ich alle Antworten haben, alles im Griff haben?
Ja, damit sind wir eigentlich bei einem ganz guten Schlusswort angekommen. Barbara, ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast.
Gerne.
Ich will auch nochmal hinweisen an der Stelle auf dieses Buch hier, das, an dem du auch mitgewirkt hast, zusammen mit Siegfried Scherer und Reinhard Juncker. Da werden drei Positionen vorgestellt. Einmal ein junge Erdekreationismus, einmal ein alter Erdekreationismus und einmal die theistische Evolution, wie du sie vertrittst. Und da kann man dann auch, wenn man jetzt sagt, boah, da gibt's doch einige Punkte, da hätte ich gerne nochmal nachgehakt oder da hättest du, Simon, mal nachhaken sollen. Einfach mal nachlesen, wie andere nachgehakt haben und gleichzeitig auch, wie du selbst reagierst und kommentierst auf das, was die beiden anderen Vertreter jetzt hier an diesem Diskussionsband so zu all den Fragestellungen geschrieben haben. Also Schöpfung und Evolution ist erhältlich im Buchshop auf der Website des Instituts für Glauben und Wissenschaft, igow.de. Und sonst weise ich auch nochmal hin auf unseren Stream mit Dr. Alexander Fink, dem Leiter des IGOW, mit dem wir die drei Positionen durchgegangen sind. Heute haben wir uns speziell eben die theistische Evolution angesehen. Dort in dem Stream wurden auch die anderen beiden Positionen genannt und jeweils die Stärken und Schwächen all dieser Sichtweisen. Ja, an der Stelle einfach nochmal vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Und auch nochmal einfach der Hinweis an alle Hörer und Zuschauer. Unsere ganze Arbeit ist rein spendenfinanziert. Wenn ihr es möglich machen wollt, dass Talks wie diese hier stattfinden können, überlegt euch, ob ihr nicht mit einer einmaligen oder einer regelmäßigen Unterstützung unsere Arbeit möglich machen wollt. Wir freuen uns auch über euer Abo und eure Gefällt-mir-Klicks und lasst es uns auch gerne wissen in der Kommentarspalte, was ihr zu diesem Video, zu diesem Thema hier so denkt. Danke, Barbara, nochmal.